Es geht also jetzt ein bisschen um ein anderes Thema, nicht hochwissenschaftlich um Lungen- und Beatmungsphysiologie, was extrem interessant war, finde ich. Es geht um Frage, wie gehen wir auch mit Patienten um, was treffen wir für Entscheidungen und all diese Dinge im Zusammenhang mit diesem Thema. Der funktionelle Status ist entscheidend. Frailty ist also das spezielle Thema dahinter, ein Begriff, der sich ja in den letzten Jahren mehr und mehr durchgesetzt hat, auch im Alltag. Für was ist denn der, eigentlich muss man die Gegenfrage stellen, für was sollte denn der funktionelle Status entscheidend sein? Und ich glaube, es ist ziemlich klar, dass wir in dem Zusammenhang über Prognose nachdenken, über Indikationsstellung, über Therapiezielsetzungen und vielleicht auch über Therapiezielplanung und eventuell auch Therapiezieländerungen. Es wird jetzt, nachdem es so ein Respiratorblock ja schon war, auch ein bisschen was geben über die Beatmung und Entwöhnung und diesen Zusammenhang funktioneller Status. Aber das sind sozusagen die generellen Themen, die hier durchaus aufkommen, wenn man über die Frage nachdenkt, wofür könnte denn der funktionelle Status entscheidend sein? Wenn wir kurz mal hineinschauen in die Frage, was ist eine Indikation, dann ist das ja etwas, was mit einer Prognose verbunden ist, mit der Einschätzung, ergibt eine bestimmte Therapiemaßnahme einen Benefit für den Patienten, ja oder nein? Und da haben wir gewissermaßen eine Metaebene, die noch nicht den individuellen Patienten betrifft, nämlich die Frage, ist diese Krankheit mit der vorgesehenen Therapie erfolgreich zu behandeln, was wir als Evidenz bezeichnen würden. Aber worum es uns heute geht, ist ja der funktionelle Status, also die individuelle Ebene, wo die Frage eigentlich lautet, profitiert dieser jetzt spezifische Patient mit dieser Erkrankung, Schweregradprognose und so weiter von dieser jeweiligen Therapie, also die Frage nach dem individuellen Nutzen, der sich hier ergibt. Man kann in der Intensivmedizin verschiedene Kriterien anlegen, sich verschiedene Themen zusammenstellen, wie wir zu Entscheidungen kommen, beispielsweise zur Frage der Intensivstationsaufnahme, wie Sie es hier sehen. Ich habe das einmal zusammengeschrieben. Was wären denn wichtige Fragen im Zusammenhang damit? Soll ein Patient überhaupt auf die Intensivstation aufgenommen werden und werden Rahmenbedingungen gesetzt? Also die aktuelle Diagnose natürlich, die Komorbiditäten. Hier sind wir beim prämorbiden funktionellen Status, ein sehr wichtiger Faktor der Patientenwille klarerweise. Und das alles in Beziehung zu setzen zu der Frage des Outcomes, was soll denn das Ergebnis sein? Und da kommen wir natürlich zunehmend weg davon, reine Mortalitäten und schon gar nicht nur die Intensivstationsmortalität zu betrachten, sondern auch weitere Bereiche sich anzuschauen, wie oder weitere Zeiträume wie 30 Tage Überleben oder ein Jahresüberleben und ganz, ganz wesentlich natürlich die Frage nach der Lebensqualität, nach der Lebensperspektive. Das pure Überleben ist, denke ich, schon lange nicht mehr das alleinige Ziel der Intensivtherapie. Nun, wenn wir von Frailty sprechen, dann denken wir zunächst einmal an Geriatrie, denke ich. Frailty, muss man vielleicht jetzt auch noch sagen, ist ja im Deutschen nicht gut übersetzt, ist so etwas wie Gebrechlichkeit, Hinfälligkeit. Diese Begriffe beschreiben ein bisschen, was gemeint ist. Und da denken wir zunächst einmal an den geriatrischen Patienten. Und da lohnt es sich, kurz einmal hineinzuschauen in die Physiologie des Alters. Da wären die vielleicht jetzt schon ein bisschen Richtung 75 Jahre, haben wir glaube ich weniger hier drinnen, aber so Richtung 60 Jahre gehen oder darüber, sich auch schon etwas Gedanken machen, weil wir sehen physiologische Veränderungen zwischen 30 und 75 Jahren, die eigentlich schon beachtlich sind, oder? Die Muskelmasse nimmt um 30% ab, die maximale Dauerbelastung ebenso. Was mir besonders zu denken gibt, das Gehirngewicht um 44%. Okay, also offenbar haben wir viele Reserven da in dem Bereich oder hoffentlich viele Reserven. Das Herzschlagvolumen um 50% in Ruhe und so weiter und so fort. Also da tut sich schon etwas, wenn wir älter werden. Und wenn wir nur mal die Lunge herausgreifen, die ja heute schon vielfach Thema war, dann ist etwa der Unterschied zwischen einem 30- und 60-Jährigen, glaube ich, oder 70-Jährigen, die in dem Fall die Reduktion der alveolären Oberfläche um rund 15 Quadratmeter. Also ein kleineres oder halbgroßes Zimmer hat man weniger an Gasaustauschfläche, wenn man da in dieses Alter hineingeht. Und das Bild illustriert das ja ganz, ganz eindeutig. 30, 29 Jahre und 100-jährige Lunge, beides von Frauen. Und wir sehen, wie die ausgedünnt ist, wie sich die Struktur verändert hat. Das ist keine Frage. Andererseits gibt es aber auch Personen und Menschen, die offenbar mit 93 Jahren vieles noch leisten können und nicht frail sind, nicht frailty sozusagen durchmachen. Charles Aznavour kommt man da als Beispiel zum Beispiel unter, der mit 93 Jahren, wie hier die Meldung ist, aus Frankreich nach Israel fliegt und dort ein Konzert wieder mal gibt, und später hat er dann auch noch in der Stadthalle gespielt und gesungen. Er ist allerdings dann im gleichen Jahr auch gestorben, aber offenbar nicht aus einem Frailty-Zustand heraus, sondern aus einem noch aktiven Leben mit 93 Jahren. Der älteste Mount Everest-Bergsteiger, der derzeit bekannt ist, ist ein Japaner mit 80 Jahren. Also es gibt schon Dinge, die man auch im Alter machen kann, und es illustriert wahrscheinlich, welche Reserven wir letztlich haben. Und Frailty beschreibt, werden wir gleich noch sehen, auch diese Diskrepanz zwischen den Reserven, die man im normalen Zustand, sagen im Alter noch hat, und solchen, die schon geschwunden sind. Es ist also ein geriatrisches Syndrom in weiten Bereichen, aber gleichzeitig kommt ja der Gedanke auf, ist eine Erkrankung, eine spezifische, zum Beispiel ja, eine Sepsis, die man durchläuft, gleichzeitig verknüpft mit dem funktionellen Status, oder ist das nicht etwas, was durchaus bei verschiedenen Personen sehr unterschiedlich ablaufen kann? Was aber doch klar ist, denke ich, ist, dass die Prognose am Ende sich zusammensetzt aus Erkrankung und dem funktionellen Status, den man schon mit hineinbringt in diese Erkrankung. Das werden wir auch noch ein bisschen beleuchten. Frailty, wenn wir dann näher darüber nachdenken, brauchen wir also eine Definition. Ich habe schon gesagt, Gebrechlichkeit, Hinfälligkeit. Die Frage, wie können wir das diagnostizieren oder messen oder in irgendeine quantitative Form bringen, dass man es auch beurteilen kann, die pathophysiologischen Aspekte dahinter. Frailty und Chronic Critical Illness hat ein bisschen Ähnlichkeiten, werden wir sehen. Wie steht es mit der Prognose und Frailty? Gibt es Frailty auch bei jungen Intensivpatienten? Und wenn ja, wenn das so wäre, ist es nicht so, dass Frailty bei Intensivpatienten mehr die Folge als die Ursache ist? Also produzieren wir so auch etwas wie Frailty? Und ein paar Hinweise auch zu Frailty und Beatmung werden wir jetzt in der Folge sehen. Zunächst einmal zu den Kriterien. Das sind die klassischen Kriterien, die von einer Pionierin in dieser Forschung, nämlich der Frau Fried, hier ausgearbeitet wurden und hier auch zusammengefasst sind. Das ist ja gewissermaßen eine Art punktuelle Beurteilung. Man stellt sie hin und sagt, jetzt schaue ich mir diesen Patienten an, ist der frail oder nicht? Und macht das sozusagen eine punktuelle Beurteilung mit der Frage, gab es einen Gewichtsverlust, nämlich unbeabsichtigt mehr als 5 Kilo in einem Jahr, Muskelschwäche, das kann man messen mit einem, Sie kennen das wahrscheinlich, diese Dynamometers, mit denen man die Handmuskelkraft messen kann, Antriebslosigkeit, Gefühl der Erschöpfung. Einen G-Test kann man machen, langsame Gehgeschwindigkeit, also unterhalb der 20. Perzentile, wenn jemand 5 Meter geht, und die geringe körperliche Aktivität, die man beispielsweise auch in Kalorien festlegen kann, Energieverbrauch für körperliche Aktivität bei Männern weniger als 380 Kalorien pro Woche zum Beispiel. Das ist also schon sehr, sehr wenig. Und wenn drei dieser Kriterien erfüllt sind, dann erfüllt dieser Patient, diese Patientin die Kriterien für Frailty, für Gebrechlichkeit, für Hinfälligkeit in diesem Sinn. Wie gesagt, eine punktuelle Betrachtung. Das ist in diesem Cartoon noch einmal zusammengefasst. Muskelschwäche, Langsamkeit hier, auch mit einer Gehhilfe, Erschöpfung, geringer Aktivitätslevel und Gewichtsverlust. Ich meine, die beiden Punkte, Erschöpfung und das Sofa oder den Fauteuil, in dem man sich lieber hineinsetzt, erleben wir vielleicht auch das ein oder andere Mal im Alltag, oder? Es sind aber noch nicht frail. Wenn wir es jedoch wären, dann hätten wir ganz, ganz klare Assoziation mit negativen Outcome-Daten, zum Beispiel das Risiko für Stürze und auch Frakturen um bis zu 60% erhöht, für Wiederaufnahme aus dem Spital, wenn man mal entlassen wurde, um 24%, der Spitalsaufenthalt massiv verlängert bei diesen Patienten, kognitives Risiko 50% erhöht, also für kognitive Verschlechterungen, Pflegeheimaufnahme 65% erhöht, und Mortalitätsrisiken werden zwischen 15 und 18% Erhöhung beschrieben, wenn einmal so eine Frailty eingetreten ist. Das kennen wahrscheinlich die meisten, weil das ist was anderes wie vorhin, diese Kriterien einfach, wo man punktuell sagt, wenn diese Kriterien erfüllt sind, ja, das ist jemand, der frail ist. Da haben wir eigentlich mehr eine andere Betrachtungsweise, nämlich die Frage, erwirbt jemand gewissermaßen Defizite, die dann auch zunehmen, also eine mehr dynamische Betrachtung. Deswegen gibt es ja auch einen Score, der so eine Entwicklung beschreiben könnte, von sehr fit über ja, ganz gut besammen, kann sich noch ganz gut im Alltag einfügen, bis hin eben jetzt beginnt, vulnerabel, mit schon limitierten Aktivitäten, geringfrail mit etwa Gehhilfen, Rollator oder anderen, na, das sind Krücken da, hier ist der Rollator, also dann schon moderat frail, Rollstuhl pflichtig oder benötigt den Rollstuhl, um nur mal auf die körperlichen Dinge hinzuweisen und eben dann bettlägerig. Und dann gibt es noch jene Patienten, die terminal krank sind und auch in diese Gruppe oder in diesen Score aufgenommen wurden, weil sie zwar zum Beispiel in diesem Bild hier noch sitzen können, aber generell eine Lebenserwartung unter 6 Monaten haben. Also die sind hier auch hineingenommen. Das ist also von 1 bis 9, dieser Frailty-Score, die Bewertung, jemand erfüllt die Definition Frail, beginnt hier bei 5. Also die meisten Studien, die sich mit Frail beschäftigen und diesen Score verwenden, haben hier 5 als Cut-off genommen. Diese Tabelle kann man sehr gut im Alltag, weil es ist einfach bildhaft, man hat einfach vor Augen, wo befindet sich ein Mensch, der in seinen Reserven eingeschränkt ist. Was man vielleicht nicht vergessen sollte, und da sind wir noch einmal bei der Pionierin in dieser Folge, bei der Frau Fried, dass man irgendwie auseinanderdividieren ja auch muss, Frailty, Gebrechlichkeit, von einer tatsächlichen Behinderung, die vielleicht immer schon bestanden hat, oder von einer körperlichen Einschränkung, die immer schon bestanden hat, oder Komorbiditäten. Aber natürlich gibt es auch Übereinstimmungen bzw. Überlappungen zwischen diesen drei Bereichen. Und in dieser Studie beispielsweise wurde das zu etwa 21% festgehalten, dass es aus allen drei Bereichen sozusagen da Dinge zusammenspielen, die den Gesamtstatus eines Patienten oder eines Menschen ausmachen. Ganz kurz zur Methodik. Es gibt, also wenn man das hier so sieht, dann kann man sich ja schon denken, es gibt wahrscheinlich mehrere Scores und die beleuchten wahrscheinlich auch verschiedene Dinge. Und tatsächlich gibt es gezählte 67 bis vielleicht 70, also ungefähr 70 Frailty-Scores in der Literatur, die alle ein bisschen anders sind und die natürlich alle auch ihre methodischen Probleme haben. Und dass das Auswirkungen haben kann, zeigt diese Studie ganz gut, die sich mit oben mit Lungentransplantierten und unten mit älteren Intensivstationsüberlebenden beschäftigt und hier die Frage stellt, wie kann man denn diskriminieren hinsichtlich des Outcomes Langzeitmortalität, in dem Fall sind es 200 Tage, weggerechnet von der Spitalsentlassung. Und wir sehen, dass dieser eine Score, der Duke Activity Score oder so, also ein Frailty Score, das ganz gut schafft, zwischen Frail und Nicht-Frail zu unterscheiden und nämlich den Unterschied herauszuarbeiten, dass der Outcome für diejenigen, die Frail sind, deutlich schlechter ist. Mit derselben Patientengruppe, der Minnesota Score angewandt, er schafft das nicht, er zeigt also keine signifikanten Unterschiede da im Verlauf. Das weist nur darauf hin, und das möchte ich nur ganz kurz beleuchten, dass es eben methodische Fragen auch hinter all diesen Scores natürlich gibt, wie bei auch sonstigen Scores, das ja ein großes Thema ist. Damit sind wir beim Konzept, was ist denn die Pathophysiologie oder das Konzept so hinter dieser Beschreibung von Frailty? Wir haben einmal schon mitbekommen, Alter spielt eine gewisse Rolle, Erkrankungen, und dann beginnt also ein gewisser Teufelskreis, wenn man so will, der über Mangelernährung, Dysregulation im hormonellen Bereich, inflammatorische Prozesse, die bis hingehen auch zur Beeinflussung von Gerinnung, Sarkopenie, unter Einheiten wie Insulinresistenz, die erhöht ist, Osteopenie. Wir haben schon gehört, auch Ältere haben ja einen geringeren Herzminutenvolumen, also hier auch die Sauerstoff zur Verfügungstellung herabgesetzt. Insgesamt eingeschränkte Reserven, eingeschränkte körperliche Aktivität, eingeschränkte Energieverbrauch, und so dreht sich sozusagen dieses Rad. Das ist eine sehr grobe Beschreibung, dass die Frailty beschreibt und auch perpetuiert. Die wird ja nicht besser, sondern hat eine Tendenz, wie man im Score schon gesehen hat, sich weiter und weiter zu verschlechtern. Was doch in gewisser Weise verblüffend ist, wenn man das sieht, das hat doch gewisse Ähnlichkeiten mit dem, was wir als chronisch-kritische Erkrankung beschreiben. Und zumindest ein Aspekt ist auf jeden Fall gemeinsam diesen beiden Syndromen, würde ich sagen. Das ist der chronische inflammatorische Zustand, den all diese Patienten aufweisen. Wenn man in Laborresultate hineingeht, dann haben die alle einen zumindest gering erhöhten inflammatorischen Status gewissermaßen. Da haben wir ja bei dieser chronisch-kritischen Erkrankung, also bei Patienten, die mehr oder minder abhängig bleiben von intensivmedizinischen oder intensivpflegerischen Maßnahmen, ganz ein ähnliches Bild mit Weakness, also Erschöpfung, Muskelschwäche, Myopathie und so weiter, Veränderungen der Körperzusammensetzung, neuroendokrine Veränderungen, Infektionsvulnerabilität und so weiter und so fort. Also das erinnert schon sehr deutlich auch an diesen Zirkel, wie er in der Frailty beschrieben wird. Wenn man, mir kommt da der Gedanke, wenn ich sowas sehe, ist es nicht so, dass wir zwar jetzt reden über Frailty, die jemand mitbringt in die Intensiv hinein, aber am anderen Ende sozusagen wir auch Frailty produzieren während des Intensivaufenthaltes bei manchen oder vielen Patienten und uns da in einem Kreis bewegen oder in einem Themenfeld bewegen, wo wir uns schon auch Gedanken machen können, ob es eine prophylaktische Maßnahme gewissermaßen gibt. Und wir haben heute zum Beispiel vorhin mit der Atemgymnastik schon etwas gehört, was in diese Richtung geht, hier dagegen zu wirken. Also diese Frage sollten wir uns auf jeden Fall stellen. Kehren wir aber zurück zur gewissermaßen normalen mitgebrachten Frailty und nehmen wir noch einmal diese Philosophie auf oder diese Betrachtung, was steckt dahinter? Im Grunde genommen haben wir einen Alterungsprozess, den wir alle durchlaufen, wo die Hochleistungsfähigkeit und Reservekapazität so etwa bei 20, 25 Jahren liegt, wenn man in diesem Alter ist. Natürlich kein Zufall, dass auch der Hochleistungssport sich in der Regel in diesem Bereich abspielt. Und dann gibt es eben langsam einen gewissen Abbau, wie wir auch schon gesehen haben, an dieser Tabelle mit Muskelmasse. Sie haben das noch in Erinnerung, was da alles aufgelistet war. Der Unterschied zu jemandem, der sagen, normal altert, das ist quasi ganz normal, dieser Verlauf. Zu jemandem, der mit Frailty altert ist oder ja, ist, dass er diese Reserven, die hier immer noch erhalten sind, in weit geringerem Maße aufrechterhalten kann. Und das zeigt diese Grafik eigentlich ganz gut. Es geht also um über die Maßen disproportional verringerte physiologische Reserven bei Frailty und damit auch über eine erhöhte Vulnerabilität gegenüber Stressoren, in diesem Beispiel in einer kritischen Erkrankung. Da würde der nicht im Blau gehalten, nicht von unter Frailty leidende Patient zwar auch einen Einbruch haben, aber so weit Reserven haben, dass er nicht in den funktionellen Bereich hineinkommt, wo er gewissermaßen Dysfunktionen aufweist, sondern gerade noch davonkommt und erholt sich in der Regel meistens nicht ganz so zum Ausgangszustand wieder zurück oder zumindest nicht sofort, aber doch weitgehend in diesem Maße, während der Patient, der eine Frailty aufweist, gewissermaßen abrutscht sofort aufgrund seiner völlig fehlenden Reserven in den dysfunktionalen Bereich oder gar in die Sterbephase hinein, wie es hier da sehr, sehr drastisch dargestellt ist. Also das illustriert etwas diesen Unterschied normal alt auch zum Beispiel und mit Frailty alt, da fehlt die Reserve, um auf so einen Stressor wie eine kritische Erkrankung zu reagieren. Das alles sollte natürlich und muss einfließen in die Frage von Therapieentscheidung, nämlich die Frage, was haben wir denn für Patienteneigenschaften auf der einen Seite? Und da gehört auf jeden Fall der prämorbide Status dazu, neben allen anderen, die schon genannt wurden. Auf der anderen Seite, was gäbe es für Therapieoptionen, mit welcher Indikation, Evidenz und so weiter? Und dann eine Entscheidung auch zu treffen hinsichtlich eines zu erwartenden oder zu erhoffenden Therapieziels. Und da spielt eben diese Frage doch eine gewichtige Rolle. Ist es häufig, dass Patienten mit Frailty in die Intensivstation hineinkommen? Ich war offen gesagt, wie ich das erste Mal diese Daten gesehen habe und mich mit dem Thema beschäftigt habe, wirklich überrascht. Es ist häufiger, als wir offensichtlich denken. Sie sehen hier eine Studie mit über 1000 Patienten, Intensivpatienten, die ein akutes respiratorisches Versagen gehabt haben und maschinell beatmet werden mussten. Und da sehen Sie, dass selbst bei den 60-Jährigen oder unter 60-Jährigen 40%, dann 53% und 55%, also in Summe im Mittel mehr als 50% der Intensivpatienten mit diesem akuten respiratorischen Versagen bereits mit einem frailen Zustand in die Intensivstation hereinkommen. Also eine beträchtliche Anzahl eigentlich. Was ergibt sich daraus? Bleiben wir in dieser Studie kurz drinnen. Sie sehen hier die ganzen Outcome-Daten verschoben zu Ungunsten jener, die frail waren, nämlich, wie Sie sehen, eigentlich die über 50% dieser Gruppe. Die Tage an der mechanischen Beatmung, der Spitalsaufenthalt, die Länge und so weiter, aber auch die Spitalsmortalität signifikant unterschiedlich, hier um rund 10% höher bei den Patienten mit Frailty. Das Risiko im Spital zu versterben erhöht sich für die, die mit einer Prähospital-Frailty hineinkommen, um das 1,5-fache, also um 50%. Das ist der bei weitem größte Faktor, abgesehen von einem, der noch höher ist, das ist der Body Mass Index bei Schwerkachektischen, der hat noch ein höheres Risiko, das mit Mortalität verknüpft ist. Eine andere Subgruppe ist vielleicht auch ganz interessant, nämlich um zu illustrieren, welchen Effekt hat Frailty. Das sind jene, die mit einer Infektion an der Intensivstation behandelt werden. Und ganz kurz, auch wieder eine recht beträchtliche Patientenzahl, 1500 Patienten, allerdings in dem Fall Alter über 65. Wenn die einen Q-Sofa über 2 haben, also in der Sepsis-Diagnostik und einen Clinical Frailty Score, Sie erinnern sich, der mit dieser Grafik über 5 haben, kleiner oder größer gleich 5, dann erhöht sich das Risiko für Mortalität im Krankenhaus um das mehr als 7-fache, also fast 8-fache. Frailty spielt hier ganz massiv hinein in diese Risikobeschreibung. Wundert uns das im Grunde genommen eigentlich nicht, wenn wir zum Beispiel auf den SAP-Score schauen, den wir ja alle eifrig erstellen in unseren Intensivstationen und eine Zuordnung machen von Patienten zu Risikogruppen gewissermaßen, dann sehen wir hier, dass der Gesundheitszustand, den jemand mitbringt, da fließt natürlich alles hinein, Diagnosen, funktioneller Zustand und also der Gesundheitszustand im Ganzen, aber da würde auch Frailty hineinfließen, zu 50% an der Prognose dieses Patienten beteiligt ist. Die physiologischen Auslenkungen und die Diagnose, die hier damit gemeint ist, die haben wesentlich weniger Einfluss als dieser prämorbide Status, den der Patient mitbringt. Wenn wir ein bisschen hineinschauen, noch einmal in diesen Clinical Frailty Score mit eben den 9, also sie, da sind jetzt nur 7 erfasst, aber 9 Kategorien, dann wird ganz klar, dass die auch der Schweregrad gewissermaßen der Frailty einen klaren Zusammenhang ergibt. Das ist eine Gruppe auch von Intensivpatienten über 1000, die hier analysiert wurden und man sieht ganz klar, bei einem Frailty Score von 7, das war also jener, wo jemand bereits zumindest rollstuhlpflichtig ist in dieser Grafik, wenn Sie sich zurückerinnern, ist die Mortalität eine ganz andere oder das Risiko als hier, wenn jemand einen Frailty Score von 1 hat, also nicht frail ist eigentlich. Ja. Und das trifft auch zu auf die Frage, auf Einzelkomponenten des Intensivaufenthaltes, weder die Frage nach Delirentwicklung und Dauer eines Delirs, wenn es einmal entwickelt ist, da spielt sowohl der Frailty Score als auch eine andere Betrachtungsweise, also funktionelle Scores hinein und zeigen eine klare Assoziation. Wenn die erhöht sind, ist sowohl die Dauer als auch das Auftreten überhaupt eines Delirs signifikant erhöht bei diesen Patienten. Gehen wir jetzt einmal auf die Beatmungssituation bei diesen Patienten. Das schaut jetzt nicht sehr spektakulär aus, dieser Verlauf, aber tatsächlich ist bei beatmeten Patienten in diesem Fall auch, sind es über 8000 Patienten, die hier analysiert wurden, ein Unterschied, ob sie frail oder nicht frail sind. Da betrachten wir jetzt die Mortalität, war es glaube ich, ja. Und da gibt es einen signifikanten Unterschied. Hier haben wir noch einmal in Zahlen die In-Hospital Mortality in der einen Gruppe 29, nicht Frail-Prozent, in der anderen 40%. Das ist natürlich hochsignifikant unterschiedlich. Und so wie schon im vorherigen Beispiel, nahezu alle Outcome-Daten sind für diese Patienten zu Ungunsten jener mit Frailty verschoben. Das war jetzt mit invasiver Beatmung. Weil wie schaut es aus mit der nicht-invasiven Beatmung? Die Frailty, da wurde ein anderer Score verwendet, ist ein Prädiktor für ein Versagen der nicht-invasiven Beatmung. Also wenn jemand hochfrail ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht funktioniert mit der nicht-invasiven, deutlich erhöht, nämlich um das fast Dreifache gegenüber jenen, die nicht frail sind. Und ist natürlich, wie wir jetzt schon erwarten können, ein Prädiktor für die Hospital-Mortalität, um das 16-fache erhöht das Risiko. Und auch für die Frage, wird es Probleme einfach in der Applikation der NIF geben oder nicht? Auch hier gibt es signifikante Unterschiede. Also der Frage, wird eine Maske toleriert und wie wird sie toleriert, wie oft muss man die wechseln und so weiter und so fort. Da haben wir noch einmal so ein ähnliches Bild, wie wir es schon gesehen haben, für Patienten mit Lungenerkrankungen, wo wir noch einmal sehen, jemand, der nicht frail ist, schafft es hoffentlich im Reservebereich gewissermaßen zu bleiben, während bei jenen, die frail sind, jedes Ereignis, jeder Stressor sozusagen zu einem weiteren Rückgang der Reserven und relativ rasch in den Bereich der funktionellen schwersten Störungen hineinreicht, bis hin mit Todesfolge. Wenn man es zusammenfasst, wie hier in dieser Meta-Analyse und nur einmal die Mortalität betrachtet, dann ist diese Grafik, glaube ich, ganz klar, sowohl die Spitals- auch die Langzeitmortalität, wenn Studien das erfasst haben, weist ganz, ganz klar darauf hin, dass hier Patienten mit Frailty in beiden Analysen massiv schlechter gestellt sind als jene, die eben nicht diese Gebrechlichkeit, diese Hinfälligkeit aufweisen. Noch einmal, es ist jetzt viel über Mortalität die Rede gewesen. Leider Gottes ist das noch immer so sehr im Vordergrund, auch unsere Betrachtung, naturgemäß auch im Vordergrund. Aber wir sollten nie vergessen, das pure Überleben ist nicht das alleinige Behandlungsziel der Intensivmedizin. Und wir haben es schematisch gesehen, so eine Abfolge vielleicht von Outcomes, die möglich sind, von der Restitutio ad integrum über die verzögerte Restitution bis hin zum Post-Intensive-Care-Syndrom und chronisch kritisch Kranken. Da haben Sie schon ein Beispiel gesehen. Und leider Gottes ist das keine geringe, quantitativ große Gruppe ist das, die hier betroffen ist von physischen, psychischen, kognitiven und sozialen Auswirkungen einer kritischen Erkrankung und einer in die meistens auch dann länger anhaltenden Intensivtherapie. Und wenn wir das noch einmal unter diesem Aspekt und Frailty uns anschauen, dann wird auch klar, dass auch in diesem Bereich es große Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Gruppen. Das sind 420 Intensivstationsüberlebende mit einem Alter über 50 Jahren aus 6 Intensivstationen in Kanada. In grün hier sind jene, die einen Frailty-Score von über 5 aufgewiesen haben. Und Sie sehen die doch deutlichen Unterschiede in der Quality of Life, die hier zum Teil selbst berichtet ist, hier aber auch mit einem Mentalscore und einem physischen Score abgetestet wurden. Große Unterschiede sowohl gegenüber der Normalbevölkerung, die in Blau hier gehalten ist, als auch einer intensivstationsüberlebenden Gruppe, die eben nicht frail war, die hier in Rot gehalten ist. Also die Grünen sind jene mit einer Frailty, die hier massiv und deutlich und signifikant schlechter abschneiden hinsichtlich der Lebensqualität und damit auch der Lebensperspektive dieser Patienten. Das alles macht schon klar, es kann uns etwas helfen, diese Betrachtung der Frailty, differenzierte Entscheidungen im Intensivsetting hinsichtlich Aufnahme, Therapieplanung und so weiter zu treffen. Und wenn man da noch einmal hineingeht in eine Studie, die inzwischen relativ prominent geworden ist, die WIP-Studie von der Europäischen Intensivgesellschaft, durchgeführt, geleitet hat es der Hans Flatten. Es haben auch einige österreichische Intensivstationen da teilgenommen, 311 Intensivstationen in 21 Ländern, 5000 Patienten wurden hier betrachtet. Dann sehen wir noch einmal, dass wir, was wir jetzt schon erahnen und eigentlich wissen, bei über 80-Jährigen, damit beschäftigt sich diese Very Elderly Patients Studie. Und schauen wir nun mal auf die blauen Kurven, das sind jene von Patienten, die akut an die Intensiv aufgenommen wurden, also nicht geplant, zum Beispiel im Zusammenhang mit einer Operation, sondern akut. Da haben wir unten die Frailty Score bis 9, diese grafische Frailty-Skala. Ab 5 eben ist jemand tatsächlich frail und hier sehen Sie diese Balken, wie viele davon eingeschlossen waren. Da steigt die Mortalität sozusagen linear an mit diesem Frailty-Score und ist eine ganz klare Assoziation bei diesen über 80-Jährigen. Und bei den mit einem Frailty-Score von 7 oder 8 beträgt das bereits ein Mortalitätsrisiko oder eine Mortalität von etwa 60%. Hier haben wir es noch einmal. Gehen wir da runter in der multivariaten Analyse, also diese Frage, frail oder nicht, noch einmal um das 1,5-fach erhöhtes Risiko zu versterben. Ganz wichtiger Hinweis, ich habe es schon einmal anklingen lassen, Frailty betrifft aber nicht nur alte Menschen, sondern auch jüngere, wieder 1040 Intensivpatienten. Und bei denen, die unter 49 Jahre alt waren, unter 49 Jahre bitte, war immerhin eine Frailty in 20% hier präsent. Ja? Das ist etwas, was wir vielleicht so in unseren Köpfen nicht drinnen haben und auch nicht erwarten, aber trotzdem in die Betrachtungen einfließen lassen sollten. Damit geht es schon Richtung Schluss, nämlich die Frage, gehen wir zur Ausgangsfrage zurück, Aufnahme an die Intensivstation. Da läuft ja vieles hinein, wie wir schon gesehen haben. Letztlich läuft es ja auch vielleicht auf die Frage hinaus, ist jemand zu gesund? Das kann nämlich auch sein, dass er keine Intensivstationsaufnahme braucht und das Risiko einer Intensivtherapie wäre deutlich höher als der Nutzen. Oder ist jemand zu krank, dass es keinen Benefit mehr geben kann? Und da ist wohl ganz klar, dass Frailty sehr, sehr hier hinein das Gewicht sozusagen auf die Waagschale legt zu der Frage, ist jemand zu krank oder nicht, und diese Beurteilung diverser Fragen im Zusammenhang mit Therapieentscheidungen. Und wenn man das ein bisschen zusammenfasst in ein paar Kurzinformationen, so gewissermaßen all diese Betrachtungen, dann kann man wohl Folgendes sagen: Frailty bedeutet, eine verminderte physiologische Reserve zu haben, die dazu führt, dass man eine massiv erhöhte Vulnerabilität gegenüber diversesten Stressoren hat, besonders aber natürlich gegenüber dem Stressor kritischer Krankheit. Es betrifft mehr als 50% Intensivstationspatienten bei der Aufnahme, aber wenn man genauer hinschaut, eben nicht nur alte Patienten, erinnern Sie sich daran, 20% der unter 49-Jährigen auch mit Frailty behaftet. Ein Nebenaspekt, den man, glaube ich, nicht außer Acht lassen sollte: Wir müssen uns auch fragen, ob wir nicht auch Frailty produzieren innerhalb des Intensivstationsbehandlungsbereiches. Und was wir hier, das ist eigentlich der einzige Bereich, wo wir auch prophylaktisch was tun können oder präventiv oder therapeutisch. Alles andere wird ja schon mitgebracht, diese Frage. Und schlussendlich sollte und ist uns, glaube ich, auch allen klar, dass es ein hochrelevanter Prädiktor für alle möglichen negativen Outcome-Daten ist, im Besonderen aber natürlich bezüglich der Mortalität und der Lebensqualität bzw. der Lebensperspektive eines Patienten, der an einer Intensivstation behandelt wird. Damit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.